Ja, noch stehen wir zu zweit hier, damit ihr alle auch meinen Mann kennenlernt. Ich habe schon gehabt, ich habe die Predigt dann morgens gehalten und mein Mann hat dann hinten am Büchertisch gestanden und dann kamen tatsächlich Menschen auf ihn zu und haben gesagt, die Familie bekommt auch ihr Geld? Und dann hat er gesagt, ja, ich bin der Mann zu der Frau dort vorne, zur Sandra. Und dann habe ich gedacht, oh, demnächst musst du aufpassen, wenn du alleine sprichst, dass er ein Bild von Reinhard bekommt. Ja, wir sind seit 22 Jahren glücklich verheiratet, trotz Höhen und Tiefen, die wir erlebt haben. Viele von euch, denke ich, wissen, dass wir unser Kind verloren haben. Mit 10 Jahren ist er entführt, missbraucht und ja, ermordet worden. Aber trotz allem kann ich sagen, wir sind heute gemeinsam hier und haben da einen Weg gefunden, auch als Ehepaar standhaft zu bleiben, auch den Kindern gerecht zu werden und ja, und trotzdem auch als Partner gemeinsam stark zu sein und weiterzugehen.
Ja, gut, wenn man noch ganz kurz vielleicht zu meiner Person, werde bald 50. Manche betonen das ja nicht so doll, aber ich kann den halt auch nicht ausweichen. Das ist das Problem. Es bringt also nichts, irgendwo das so lange zurückzuhalten, weil, gut, anderes Thema. Aber trotzdem darf ich schon eine lange Zeit auch zurückblicken, wo ich Jesus, Gott kennen darf. Nicht, dass ich es mit der Muttermilch eingesaugt hätte, aber ist halt schon, dass ich in einem Elternhaus aufgewachsen bin, wo Glaube, Jesus eigentlich immer etwas bedeutet hat, wo es Lebensinhalt war und nicht nur, wir gehen sonntags in die Kirche. Dazu ist mein Vater noch Pastor gewesen, momentan oder mittlerweile im Ruhestand. Aber davon haben wir natürlich profitiert, möchte ich auch sagen. Manchmal war es dann ein bisschen zu nah, aber letztendlich habe ich auch mich darauf eingelassen und gesagt, ja, auch ich bin einer, der Gottes Gnade, der Gottes Hilfe braucht und Vergebung braucht. Und so hat sich das im Prinzip schon mein ganzes Leben letztendlich so durchgezogen. Und ich darf wissen, auch wenn Zeiten im Prinzip auf einen einstürmen, dass Gott doch da ist. Nun war es so gewesen, als wir dieses erlebt haben, war es in diesem Moment natürlich komplett anders. Man bekommt wirklich den Fußboden unter die Beine weggezogen. Es war extrem, klar, logisch. Man kann sich auch auf so etwas nicht vorbereiten. Man hat überhaupt keine Möglichkeit, keine Chance, irgendwie ja ein Verhaltensmuster vielleicht sich anzutrainieren. Und doch ist das Einzige gewesen, was ich gemacht habe, dass ich einfach Gott versucht habe, irgendwie zu suchen und ihn gebeten habe, dass er uns irgendwie hilft in irgendeiner Form. Man weiß nicht so, man kann in diesem Moment nicht sagen, ich vertraue Gott und das funktioniert dann so, dass als wenn nichts gewesen ist, das klappt dann nicht. Aber man muss trotzdem halt diesen Glauben festhalten, was wir dann letztendlich auch getan haben. Und zwar, mir war viel dadurch, dass ich auch im Lobpreis gedient habe, auch viel mit Liedern habe ich mich beschäftigt und diese einfach gesungen, weil ich nichts anderes vermag, manchmal zu denken oder zu sagen, weil man nicht weiß, was man vielleicht dann auch sagen soll. Und so hat man einfach sich dahin in diese Richtung da begeben. Und ja, letztendlich kann ich dann aber doch sagen, dass Gott schon seine Hand über uns dann gehalten hat. Und ja, Sandra möchte halt mit einem Thema auch gleich einsteigen, wo man eigentlich jetzt nicht im ersten Moment, drüber nachdenkt, dass Freude im Leid, ja, was heißt das, gibt's das, wie macht man das? Und ich darf hier stehen, wir dürfen hier stehen, weil wir es erlebt haben, weil wir wirklich sagen können, es gibt es. Und ich habe schon das ein oder andere Mal dieses Wochenende es erzählt, dass ich hier nicht stehen würde, wenn ich nicht wüsste, dass Gott hinter uns steht, weil das, was Gott uns geschenkt hat, die Punkte, die ich für mich aufgeschrieben habe, die ich auch teilweise schon erzählt habe, die auch jeder nachfragen könnte, die waren für mich so wirkungsvoll, so wunderhaft gewesen, dass Gott wirklich eingegriffen hat und letztendlich Gott zu mir dann gesprochen hat, das habe ich nicht für euch gemacht, das habe ich nicht nur für euch geschenkt, sondern erzähle es weiter. Und dass Menschen daran teilhaben können, dass sie auch dahin durchdringen können, dass es Freude gibt, obwohl vielleicht das Leid genauso groß ist. Und das wird Sandras Aufgabe sein. Ich bin nicht so der große Redner, hört sich vielleicht jetzt blöd an, aber es ist wirklich so, ich bin lieber derjenige, der sich eher versteckt oder in die erste Reihe setzt, damit er übersehen wird. Das hat gut funktioniert in der Schulzeit. Und ja, man lernt zwar mit der Zeit dazu, aber andere können es doch besser.
Ja, das heißt ja auch, dass sich Partner eigentlich so finden, dass man sich ergänzen kann. Unsere Hochzeitsanzeige, die war ein Topf mit einem Deckel. Unsere Kinder haben dann irgendwann gesagt, boah, wie billig, Mama. Doofe Idee. Aber für uns war das so passend, weil ich gedacht habe, wir haben das Gegenstück, was passt. Und es passte von Anfang an. Und ja, Reinhard hat es schon erwähnt, mein Thema heute ist Freude auch im Leid. Es hört sich ganz komisch an, weil wenn man unsere Geschichte dazu kennt, auch die Polizisten, die bei uns ein- und ausgegangen sind, die haben irgendwo immer ein Fragezeichen im Gesicht gehabt, wenn ich ihnen mit einem Lächeln die Tür aufgemacht habe. Also es war auch in der Zeit, dass ich irgendwo innerlich eine Ruhe in mir verspürt habe, die nicht von mir selber kam, sondern wo ich wusste, Gott ist da. Ich habe tiefstes Vertrauen wirklich in Gott gesetzt, weil ich ihn aus Kindertagen schon kannte, war das für mich immer schon so ein Freund. Ich habe in jungen Jahren in der Kinderstunde, als ich war, ein Lied kennengelernt, das hieß, ich habe einen Freund, der mich nie verlässt. Ich habe einen Freund, der mich immer hält ganz fest. Bin ich in Gefahr, ist er für mich da? Und das habe ich auf der Schaukel gesungen, egal wo ich war. Und das hat sich tief in mein Herz eingeprägt. Und von daher wusste ich, wenn auch jetzt hier Schlimmes passiert, Gott ist da, er lässt mich nicht fallen und er lässt mich nicht im Stich. Und ich kann auch glauben, dass Gott bei meinem Kind war. Das Lied, was ihr jetzt zum Schluss gesungen habt, Kinder sind sicher mit Wunden in Jesu Arm. Also wenn ich habe selbst Lobpreis geleitet und immer wenn ich dieses Lied gesungen habe, hat meine Schwägerin hinten gesessen und gedacht, na, wann rollen die Tränen? Weil sie merkte an meiner Stimme im Lied, es kam der Kloß. Und ich musste mich so beherrschen, weil ich mir bewusst gemacht habe, dass mein Kind mit Wunden dagelegen hat und ich aber glauben kann, dass es sicher in Jesu Armen war. Und von daher ist das ein Lied, was mich immer wieder neu anrührt und wo ich aber auch sagen kann, keiner ist wie du. Dass Gott wirklich, keiner ist so wie er. Und das möchte ich heute so ein bisschen nahe bringen. Für die, die halt mit Glauben und Bibel nicht so bewandert sind, wird das heute eine Herausforderung, will ich das mal nennen, weil ich ganz viel Bibelverse rausgesucht habe, die mit Freude im Leid zu tun haben. Weil wenn ich jetzt einfach so erzähle von Freude auch im Leid, dass uns Gott das sogar sagt, dann würden viele sagen, hey, nee, glaube ich nicht. Aber ich möchte damit beweisen, dass es auch in der Bibel steht und dass wer die Bibel so als Grundstock hat für sein Leben, dass er sehen kann, okay, da fordert Gott mich sogar auf, dass ich mich freue, auch wenn ich leide. Und da wollen wir heute so ein bisschen reinschauen. Und ich möchte anfangen mit einem Vers aus Lukas 6, Vers 21. Da heißt es, selig seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Das ist, weißt du, du hast einen Punkt, da weinst du und Gott verheißt aber, und es kommt die Zeit, da lachst du. Und das haben wir auch erleben dürfen. Es gab eine Zeit, da haben wir geweint und es gab auch wieder Zeiten, da ging man mit Freude wieder auf die Straße und konnte sich freuen. Dann steht in Sprüche 14, Vers 10, mit den tiefsten Schmerzen und Freuden ist jeder allein. Kein anderer kann sie mit ihm teilen. Das stimmt. Wenn du irgendwas erlebt hast, du hast es tief in deinem Herzen sitzen, aber nach außen kann dir der andere nicht abspüren, was du gerade in dir trägst, was mit dir los ist. Und da musst du schon, es gibt Menschen, die können das. Unser Mirko war auch so ein Typ, der hat manchmal auf der Hollywood-Schaukel mit seinem Onkel gesessen, und mein Bruder ist ein sehr sensibler und grübelt auch über vieles sehr intensiv nach. Und dann haben die da gesessen und mein Mirko hat dann gefragt, hör mal, James, du hast doch irgendwas, ne? Und er hat gedacht, hä? Wieso fragt er mich jetzt gerade, was ich habe? Also er war da sensibel für den anderen zu sehen, dem geht's heute nicht gut. Da ist irgendwas, was ihn quält. Und das hat er als kleiner Junge schon rausbohren können von seinem Onkel oder auch bei anderen. Das hat mich irgendwo fasziniert, da hinzugucken und zu sehen, wow, der hat da eine Ader dafür, Dinge abzuschecken und abzuspüren. Kann nicht jeder. Und Gott kann es aber. Gott sieht, was in deinem Herzen los ist, was dich heute bewegt. Und das muss nicht immer nur was ganz, ganz super Schlimmes sein wie bei uns, sondern es kann auch Verletzung sein in Familie, von deinen Geschwistern oder von Mitschülern, die dir krumm kommen, vom Ehepartner. Da gibt es eine ganz große Liste mit Dingen. Krankheit kann dich belasten, tief in deinem Innern. Und das sieht Gott, aber dein Gegenüber kann das nicht sofort abspüren. Jetzt möchte ich, dass ihr mal die Technik, mir das Teerherz, ich hoffe, man erkennt das so ein bisschen. Ich habe nämlich heute auch ein paar Bilder mitgebracht. Das ist halt ein Teerherz. Ich bin spazieren gegangen mit unserem Hund, was ich sehr gerne mache. Und dann war ich auf dem Weg, wo Mirko abgefangen wurde oder wo er sein Fahrrad hat verlassen müssen, weil der Täter ihn abgefangen hat. Und ich bin dann spaziert und in der Zeit habe ich ganz viel, während ich spazieren gegangen bin, gebetet. Und als ich so ging, habe ich auf den Boden geguckt und sehe, hey, das ist ja ein Herz. Und habe gedacht, wow, danke Gott, du bist ja gut. Du schenkst mir so ein Herz, während ich spazieren gehe. Habe das wirklich so als Zeichen auch von Gott genommen, dieses Teerherz. Aber es war halt ein dunkles Herz irgendwo, wo ich gedacht habe, es ist ja nicht so gerade erfreulich. So Grautöne vom Teer kann man sich, denke ich, vorstellen, wie das dann wirkt. Aber trotzdem, ein Herz macht einen fröhlich irgendwo. Und ich habe das so von Gott genommen. Dann das nächste Herz. Es ist wieder auf der Strecke, wo Mirko abgefangen wurde. Und da sieht man jetzt einen Baumstumpf, der gekappt wurde. Also da wurde Leben, sage ich mal, kaputt gemacht. Aber was ich interessant fand, als ich dann gegangen bin, es wuchs neu. Es kam grün an dem Baumstumpf wieder neu heraus. Und das war für mich ein Bild, wo ich total berührt war, weil ich gedacht habe, wow, es kann etwas gekappt werden, aber es wächst was Wunderbares nach. Und das war mir einfach total hängen geblieben. Und dank der Technik heutzutage kann man ja auch ganz schnell alles, was man so sieht, festhalten. Und dann habe ich mein Handy gezückt, habe das fotografiert und gedacht, boah, das musst du so zu Hause sofort den Kindern erzählen. Denen musst du das berichten, die werden sich freuen und sagen, Mama, cool, was du da gesehen hast. Und dann bin ich nach Hause gekommen, hab das berichtet, was ich so entdeckt habe, und sie so, schon wieder. Na, ich dachte, toll, voll auferbauend. Weil zu dem Zeitpunkt, egal wo ich war, habe ich Herzen gesehen. Es war beim Kartoffelschälen, dann hatte die Kartoffel plötzlich so eine Herzform. Hätte ich auch ein Bild, aber ich habe gesagt, zwei reichen. Dann saß ich in der Gemeinde auf der Toilette und auch da begegneten mir Herzen, wo ich gedacht habe, klasse. Und dann hat meine Schwester gesagt, ey Sandra, jetzt ist aber gut, ne? Da war das Toilettenpapier mit Herzen versehen. Also überall kamen mir irgendwie Herzen in den Blick und ich habe gedacht, wow Gott, was möchtest du mir damit sagen? Also für mich war das, wenn du wirklich mit offenen Augen durch die Welt gehst, du kannst so viel in Gottes Schöpfung entdecken und es kann dich bereichern, auch für dein Leben wieder neu, dir Mut machen. Und für mich war das total ermutigend. Und in Gottes Wort lesen wir ja auch, dass er den Weinstock, der muss geschnitten werden, damit er wieder neu zu was Gutem werden kann. Und das tut weh. Ne, wenn du so dir was verletzt, die Hand oder sonst was. Ich habe jetzt oft mal einen Zwicker an irgendwas. Rücken hat mich letztens so aus der Bahn geworfen. Da habe ich gedacht, Mann, das tut so weh. Und manches Mal ist es aber, du brauchst die Zeit, um zur Ruhe zu kommen, um Begegnungen zu haben. Und da stecken wir manchmal nicht drin. was das dann bezweckt. Und im Nachhinein geht es uns dann einfach wieder gut. Und in Philipper 4, Vers 6 heißt es, macht euch keine Sorgen, sondern wendet euch in jeder Lage an Gott und bringt eure Bitten vor ihn. Tut es mit Dank für das Gute, das er euch schon erwiesen hat. Und dieser Spruch, es ist ja nicht einfach, ne? So jede Sorge wirklich Gott zu bringen und das auch noch mit Dank. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war das ein Lernprozess. Und diesen Vers habe ich mit 11,5 zu meiner Taufe bekommen. Und seitdem begleitet er mich. Und das ist so ein, ich sag mal, so ein Rema-Vers für mich, der mich wirklich durch mein Leben hin begleitet hat, wo ich echt im Lobpreis immer gelernt habe, Gott die Ehre zu geben, Gott mit Dank zu begegnen. Und das haben wir auch in der Zeit gemacht, wo Mirko verschwunden war. Wir haben jeden Abend uns bei uns zu Hause getroffen als Kernfamilie mit Oma, Opa, Tante, Onkel, Cousins, Cousinen. Also unser Wohnzimmer war mit 20, 30 Leuten gefüllt. Und wir haben dann gemeinsam Gott die Ehre gegeben, obwohl unser Kind irgendwo war. Und das tat uns gut. Wir konnten mitteilen, wie wir uns fühlen, was die Polizei uns genannt hatte. Und da haben wir diesen Vers wirklich leben lassen. Wir haben Gott unsere Sorgen gebracht und das mit Dank, weil wir ihm die Ehre gegeben haben. Und dann hat sich auch daraus etwas Gutes aufgetan. Es fanden Gottesdienste in unserem Ort statt, wo ich oft für gebetet habe. Weil immer wenn so eine Beerdigung war in der katholischen Kirche, weil unser Ort auch sehr katholisch ist, habe ich gedacht, boah, Herr Jesus, hier muss mal Leben rein. Ich wünsche mir, dass hier mal ein Gottesdienst stattfindet, der anders ist, der ja einfach auferbauend, und weil mich hat das immer erdrückt, dann diese Orgelmusik, es mag schön sein, aber für mich ist das dann immer sehr bedrückend, wenn die dann so dezent, und ich finde es auch immer schwer dazu zu singen, also es ist meins. Aber es hat dann stattgefunden. Es haben sich alle Konfessionen, evangelisch, katholisch und wir als Freikirche, zusammengetan, die Pastoren, und haben einen Gottesdienst ins Leben gerufen, der zur Auferbauung des Ortes diente. Und das war für mich irgendwo so eine Gebetserhörung, wo ich gedacht habe, wow Gott, wir konnten selber leider nicht dabei sein, weil halt auch bei solchen Aktivitäten immer die Presse dabei war. Und den wollten wir halt nicht ins offene Messer rennen. Und aber wir haben zu Hause gebetet. Wir waren dann im Hintergrund und haben für diesen Gottesdienst gebetet, dass er gut wird, dass Menschen da was mitnehmen für sich. Und ich habe eine Freundin gehabt, die hat super toll gesungen. Und dieses Lied, was sie dann gesungen hat, das hat sich in die Herzen der Menschen eingebrannt. Da sind ganz viele gegangen und haben später mit mir gesprochen, haben gesagt, boah, dieses Lied, das war einfach der Hammer. Und das hat mich dann wieder erfreut, weil ich gedacht habe, wow Gott, du bist so gut. Und es kam, weil der Bürgermeister ist zu uns gekommen und hat dann zu mir gesagt, Frau Schlitter, ich möchte irgendein Event machen, weil Mirko jetzt weg ist. Und bei Event denkt man da direkt irgendwie Party und so Halligalli, ne? Und da habe ich gesagt, ey, jetzt irgendein Event, konnte ich nicht verstehen. Also habe ich gedacht, ich bin irgendwie jetzt gerade ein bisschen anders gepolt. Das hat er wohl gemerkt. Ja, sagt er, oder so ein Gottesdienst, ist das nicht was? Ja, ich sage, bei Gottesdienst bin ich dabei. Und das, weißt du, so kommt das. Das habe ich nicht selber ins Leben gerufen, sondern Gott hat Menschen sensibel gemacht, die zu mir kommen und sogar anfragen. Auch, dass wir heute hier stehen, ich habe mich nicht dem Markus oder so angeboten und gesagt, hey, hör mal, eurer Gemeinde, da muss ich unbedingt mal was mitteilen und würde gerne bei euch predigen kommen. So war es nicht. Es war umgedreht. Ich bin von dem Chapter in Krumbach angerufen worden, ob ich mir nicht vorstellen könnte oder ob wir uns vorstellen könnten, für einen Abend zu kommen. Und dann haben wir überlegt, weil er sagt, das ist so weit, die Kosten. Ja, habe ich gesagt, guck, ob du noch jemanden findest. Und daraus ist es entstanden, dass wir heute hier sind und jetzt schon seit Freitagabend hier im Illertal unterwegs sind mit unserer Geschichte. Wir haben bei keinem Vortrag, wir haben schon viele gehalten. Die ersten Jahre waren das im Jahr 25. Mittlerweile sind es nur noch so 8, die wir, oder 6 bis 8, die wir im Jahr haben. Aber immer die Anfrage von anderen, die es aufs Herz gelegt bekommen haben, hör mal, ich habe da gelesen oder ich habe im Radio gehört oder ich habe im Fernsehen gesehen, würdet ihr zu dem Thema zu uns kommen? Und dann haben wir gesagt, okay, dann kommen wir gerne. Aber wir sind nicht die Typen, die jetzt sagen würden, ey, wir müssen unbedingt oder dass wir jetzt vorpreschen. Nein. Und in Sprüche 14, Vers 26 heißt es, wer Gott ernst nimmt, ist in Sicherheit und auch seine Kinder haben eine Zuflucht. Und auch das, finde ich, ist total tröstend, ne? Wenn du dir das bewusst machst. Ich nehme Gott ernst, das, was er mir sagt. Ich bin in Sicherheit und nicht nur ich, sondern meine Kinder finden bei ihm auch Zuflucht. Und das hat mich total getröstet. Und in Römer 5, Vers 1 bis 3 heißt es, Gott hat uns also angenommen, weil wir uns ganz auf ihn verlassen. Jetzt ist Frieden zwischen ihm und uns. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Denn er öffnete uns den Zugang zu der Gnade Gottes, die wir im Vertrauen angenommen haben und die jetzt unser Leben bestimmt. Nun sind wir voll Freude und Zuversicht, weil wir fest damit rechnen, dass Gott uns an seiner Herrlichkeit teilnehmen lässt. Sogar, dass wir jetzt noch leiden müssen, ist uns ein Grund zur Freude, denn wir wissen, dass Leiden zur Standhaftigkeit führt. Dazu habe ich mir so aufgeschrieben, wir werden Mirko wiedersehen, er hat sein Ziel erreicht. Und das war so ein Ausspruch, den meine Schwester nach der Beerdigung gemacht hat. Die hat gesagt, Sandra, irgendwo bin ich ein Stück weit neidisch auf Mirko. Und dann habe ich gesagt, wieso bist du neidisch auf Mirko? Wo kann man da neidisch sein? Und dann hat sie gesagt, ja, weil Mirko hat sein Ziel erreicht, dass er beim himmlischen Vater ist. Und ob ich das schaffe bei der heutigen Situation, wo man sofort, so schnell irgendwo abgelenkt wird von dem, was man glaubt, sagt sie, weiß ich nicht. Und da habe ich gedacht, ja, so, wenn du das so siehst, das stimmt. Da können wir neidisch sein, dass er sein Ziel erreicht hat. Und das fand ich einen Wahnsinnsblick. Und Römer 12, Vers 15 schreibt, da heißt es, freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Das ist natürlich auch eine, ja, mit den Fröhlichen freuen ist schön, macht man gerne. Aber zu den Traurigen gehen, mit traurig sein, das fällt uns oft schwer. Auf Menschen zuzugehen, die einen Verlust erlitten haben oder die mit Krankheit liegen, da tue ich mich schwer mit. Und ich denke, viele von uns hier auch, dass sie nicht wissen, wie reagiert die Person, wie kann ich ihr begegnen, was tut gut. Wir werden ganz oft gefragt, habt ihr nicht einen Tipp, wie wir mit so Menschen umgehen, die ein Kind verloren haben? Dann habe ich gesagt, du, ich habe so reagiert, aber wie jetzt ein anderer reagiert, weiß ich nicht. Es kann sein, dass der sich zurückzieht und sagt, ich möchte niemanden sehen, niemanden hören, ich brauche jetzt eine Zeit für mich alleine. Oder dass er einfach nur eine Umarmung braucht. Andere brauchen den Austausch. Ich war jemand, ich musste mich mitteilen. Ich brauchte immer ein Gegenüber, wo ich erzählen konnte und das, was mein Herz bewegt, einfach abladen konnte. Meistens mussten meine Eltern dann dafür herhalten. Die haben das dann immer gepuffert, weil wir halt einen sehr guten Familienzusammenhalt haben. Und da ist es wichtig, dass du Menschen in deinem Umfeld hast, die dir zuhören. Oder ja, wo du sagen kannst, ey, weißt du was, ich brauche einfach nur Nähe. Ich muss mal in den Arm genommen werden oder so. Und wir haben das auch so gehalten, unsere Kinder, die Jüngste, die hatte eine Klassenfahrt vor sich, genau in der Zeit, wo Mirko weg war. Und dann hieß es, ach, die fährt bestimmt nicht mit, ne? Und dann haben wir gefragt, möchtest du auf Klassenfahrt fahren? Und dann hat sie gesagt, doch, ich würde schon gern mit. Und dann habe ich gesagt, okay, dann fährst du. Und dann wurde das alles mit der Polizei abgesprochen, wo wer ist, wo sie sich befindet, damit, wenn was ist, die sofort handeln konnten. Also es war super toll organisiert. Dann haben wir Geburtstage gefeiert, weil es kamen dann doch noch einige. Und das wurde trotz allem, auch wo Mirko nicht da war, durchgezogen. Wir haben dann uns mit demjenigen gefreut, der Geburtstag hatte. Und mein Cousin hat zu dem Zeitpunkt geheiratet. Die Einladung, das war alles schon raus. Und wir waren als Ehepaar eingeladen. Die Kinder sollten eigentlich nicht mit. Und als das so war, haben sie überlegt, sollen wir wirklich heiraten? Jetzt heiraten, das passt nicht. Wir trauern gerade. Wir haben doch da das Leid. Und dann habe ich gesagt, boah, nein, bloß nicht. Ihr möchtet den Bund eingehen, macht das. Und dann haben sie gesagt, okay, ihr bringt aber eure Kinder mit. Die brauchen nicht alleine bleiben. Und unsere Kinder waren damals 13, 12 und 8. Und die haben dann gesagt, nee, Mama, die haben euch alleine eingeladen und ihr fahrt auch alleine hin. Wir bleiben zu Hause und ihr genießt den Abend. Und dann haben gesagt, okay, machen wir. Sie hatten dann die Nummern, haben wir ausgetauscht. Polizei wusste auch wieder Bescheid. Und so sind die zu Hause geblieben, alleine. Schon in der Zeit, wo wir nicht wussten, wo Mirko ist. Und wir sind zur Hochzeit und als ich die Frau von ihm dann gesehen habe, war irgendwo nicht so, wie man sich eine Braut vorstellt. Die war ein bisschen bedrückt, traurig, als ich dann dran war zum Gratulieren. Und dann habe ich genau diesen Vers zu ihr gesagt. In der Bibel steht, freut euch mit den Fröhlichen und trauert mit den Trauernden. Ich sage, und jetzt ist Zeit zur Freude. Und dann hat sich ihr Gesicht verändert. Sie hat strahlen können. Und da habe ich gedacht, wow. Und ich habe mich auch gefreut. Und wir haben einen wunderbaren Nachmittag und Abend verbracht mit ganz viel Spaß und Spiel. Und also es war ein toller Tag. Und das zeigt, dass da ist Gott drin, wo er dich sensibel macht, wo er hinschaut und ja, wo wir dann auch uns mitfreuen konnten. Zu Hause sah es dann wieder anders aus. Da war dann der Alltag und wir haben auch gesessen und haben geweint. Hinter den Türen war es verschlossen, aber das hat derjenige außen vor der Tür ja nicht gesehen. Und wir waren auch meistens so ein Stück der Presse voraus. Wir haben meistens so 2 Tage gehabt, wo wir schon die Nachricht gekriegt haben, wir konnten verarbeiten und dann hat die Presse es nach außen gebracht. So wussten die Leute dann und haben gedacht, hey, wieso können die schon wieder so entspannt da gehen? Die haben doch das und das jetzt gefunden und das ist passiert. Da waren wir schon weiter. Und das war gut so, weil so hatten wir schon eine gewisse Spanne, wo wir uns ja runterfahren konnten, darüber nachdenken konnten. Und in Sprüche 14, Vers 13 heißt es, hinter dem Lachen kann sich Traurigkeit verbergen. Und wenn die Freude vorüber ist, ist der Schmerz noch da. Du kannst dich also freuen und trotz allem, das ist das, was ich gerade gesagt habe, aber hinter der Tür ist die Trauer trotz allem da. Und auch tief in deinem Herzen hast du immer noch das Leid. Auch heute, gestern Abend war es so, ich habe den Predigttext gelesen, den der Prediger gelesen hat, als wir bei der Beerdigung waren. Und ich hatte dann so einen Verschreiber hinten drin, da habe ich von Enkeln geschrieben und im Text, den ich ihm geschickt habe, stand dann mein Engel. Und dann hat er gesagt, der Fehler deiner Mama war gut so, weil du warst der Engel, der jetzt nicht mehr da ist. Wo ich gedacht habe, boah, das ging mir so ran, da hatte ich gestern so einen Moment, wo ich gedacht habe, wow, das ist tief innen immer noch da. Und das darf auch. Das kann man nicht einfach wegdenken. Und man vergleicht auch oder überlegt, wenn ich so Kinder beobachte, die das Alter dann haben, wo ich denke, wow, ne? Aber es könnte auch anders sein. Es könnte mich zurückschmeißen und ich könnte in einen Frust und einen Hass verfallen, wo ich denke, boah, die haben die Kinder noch in dem Alter. Und warum nicht mein Kind auch? Und da darf ich nicht hängen bleiben. Ich muss dann gucken, dass ich wieder den Blick nach oben bekomme, wie wir vorhin gehört haben. Dass ich wirklich gucke, was zieht mich hoch und nicht nach unten. Weil im Buch habe ich das beschrieben als Hassspirale. Wenn ich mich immer nur um dieses Negative drehe, drehe ich mich immer, immer tiefer. Und das kann richtig tief werden. Und dann hast du irgendwann ein Problem, da wirklich rauszukommen. Und da wünsche ich mir, dass wir da nicht landen müssen. Dass wir da schon rechtzeitig anfangen hinzugucken, zu sagen, nein, mit deiner Hilfe, Gott, möchte ich nach vorne schauen, nach oben schauen und da nicht landen. Und im Psalm 30, Vers 12 und 13 heißt es, du hast mein Klagelied in Freudentanz verwandelt, mir statt des Trauerkleids ein Festgewand gegeben. Ich musste nicht für immer verstummen, ich kann dich mit meinen Liedern preisen. Dir, Herr, mein Gott, gilt alle Zeit mein Dank. Und da sind wir auch so voller Dank. Wir haben so viel von Menschen entgegengebracht bekommen in der Zeit. Ich bin jemand, der überhaupt nicht gerne bügelt. Und in der Zeit war es aber so, dass ich mich mit Bügeln total gut abgelenkt habe. Bügeln war da plötzlich so mein Liebstes. Da habe ich gesagt, nee. Und ich hatte eine Freundin, die hat gesagt, Sandra, gib mir deine Wäsche, ich wasche für dich. Dann gab es wieder eine, die hat gesagt, Sandra, ich koche für dich. Und dann kamen noch mehr, die sagten, Sandra, wenn irgendwas ist, ich nehme die Kinder, nehme ich dir ab. Und. Also ich hätte mich auf die Couch setzen können und nichts tun. Und dann habe ich gesagt, nee Leute, ich bin ja nicht krank. Wenn ich irgendwas hätte, wo ich nicht kann, dann könnt ihr gerne kommen und mir nochmal helfen. Aber im Moment brauche ich es, mich damit abzulenken, weil mir das gut tut. Und habe das dann dankend abgelehnt und gesagt, ich melde mich, wenn ich es brauche. Und dazu kam es dann aber nicht. Aber alleine zu wissen, es gibt Menschen, die wären jetzt für mich da, die würden alles für mich machen, das tat gut. Das hat mir gut getan und ich wusste, okay, ich brauche nur Piep sagen oder mal eben schnipsen und die kommen und helfen mir. Und das hat mir Freude gegeben. Und was mich auch fasziniert hat, ist, wir haben ja ganz zu Anfang Mirkos Bild in die Medien gegeben, um halt, unsere Option war, dann findet man unser Kind schneller. Und daraufhin haben wir Post bekommen, wo Menschen geschrieben haben, als wir euer Kind im Fernsehen gesehen haben, haben wir uns wieder zur Kirche orientiert oder zu Gott haben wir Wege zu Gott gesucht. Und da habe ich den Brief habe ich paar Mal gelesen und habe gesagt, Reinhard, kannst du nicht auch mal vorlesen? Steht das da wirklich? Ich habe das so und so verstanden. Und er so, ja, das steht da. Und ich habe gedacht, hä? Also wenn ich im Fernsehen irgendwie so einen Bericht sehe, wo sowas, ein Kind verschwindet oder so, ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, dadurch mich Gott hinzuwenden. Da habe ich gesagt, hey Gott, was passiert da gerade? Was machst du? Und viele haben dann nachher berichtet, wenn wir unterwegs waren, du, der hatte so eine Ausstrahlung. Irgendwas hat dieses Kind mir entgegengebracht, wo ich gedacht habe, da steckt mehr hinter, da muss mehr sein. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn. Und sowas kann ich nicht irgendwie von mir aus steuern, das geht nicht. Ne? Aber es hat mir Freude gemacht und ich habe gedacht, wow. Und uns hat das dann eigentlich noch mehr ins Gebet getrieben, um zu sagen, okay Gott, dann arbeite. Und auch wir haben so an den ersten Abenden, haben Reinhard und ich uns bewusst auch hinterfragt und gesagt, hör mal, wo gibt es einen Punkt, wo ich dem anderen einen Vorwurf machen kann? Weil es ist so, dass ganz, ganz viele Ehen durch so etwas scheitern. Die gehen kaputt, Kinder leiden und sind zerrissen. Manche haben sogar selber dann sich ihr Leben genommen, weil die Eltern nicht mehr nach ihnen geschaut haben. Und da habe ich gedacht, das fände ich schrecklich. Und dann haben wir abends gesessen, haben uns darüber unterhalten und Reinhard hat seine Sicht gezeigt. Ich meine, dann haben wir gesagt, du, ich sehe da keinen Anhaltspunkt, dir irgendeinen Vorwurf zu machen. Und das haben wir bis heute geschafft, uns in diese Richtung keine Vorwürfe zu machen, sondern haben Gott gebeten, uns da zu vergeben, wenn wir falsch gehandelt haben. Und da gemeinsam mit uns durchzugehen, dass wir da ein offenes Herz haben, auch das, was alles kommt. Wir wussten ja nicht, was kommt noch auf uns zu. Und dazu haben wir gebetet unter Tränen. Ich weiß, das war mir ein richtiger Kloß. Aber ich sage, Reinhard, wir wissen, wo Mirko ist, auch wenn er nicht mehr lebt. Er ist bei Gott. Und wenn nur ein Mensch durch diese Geschichte zu Jesus findet, dann ist Freude im Himmel. Und so sind wir in den Schlaf gegangen. Und heutzutage stehe ich manchmal und denke, wow, es ist nicht nur schon einer, der sich entschieden hat für Jesus und sein Leben reflektiert hat, sondern es sind schon richtig viele. Wir haben ein Ehepaar gehabt in einem Vortrag, die wollten sich trennen, hatten schon getrennte Wohnungen. Und dann haben wir irgendwann eine E-Mail erhalten, wo es hieß, wir laden euch ein zur Taufe. Und da habe ich gedacht, wow. Und dann hat dieses Ehepaar sich taufen lassen und hat Schritte aufeinander zugemacht, nachdem sie aus unserem Vortrag gegangen sind. Und das hat mein Herz total bewegt, weil ich gedacht habe, ich habe nur von meiner Geschichte erzählt. Ich habe nur von dem Verlust erzählt, von dem, wie Reinhard und ich damit umgegangen sind. Und das hat bei diesen Menschen irgendwo zum Nachdenken angerührt und gesagt, boah, wenn die das schon schaffen, dann ist unsers hier Pillepalle, dann ist das ein Klacks. Und wir müssten uns eigentlich aufraffen und Schritte aufeinander zugehen. Und das bewegt uns immer wieder. Wenn wir dann im Auto sitzen und sowas mitkriegen, sagen wir mal, boah, hat sich gelohnt. Auch wenn es anstrengend ist für uns, so eine weite Strecke auf die Fahrt aufzunehmen. Aber das macht dann alles weg, weil wir wissen, das tut gut. Und das wünschen wir uns, dass da viele Menschen hinkommen, dass sie jemanden haben, der mit ihnen geht. Das heißt nicht, dass du dann befreit bist von dem, was du hast an Schmerz oder an Ballast, den du trägst, sondern du kannst anders damit umgehen und du kannst ja eine andere Sicht zu dem bekommen, was du hast. Und in Lukas 6, Vers 27 und 28 heißt es, euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen und betet für alle, die euch schlecht behandeln. Und das ist ja eine Hammer-Herausforderung, ne? Liebt eure Feinde. Da denke ich manchmal, krass. Aber auch wir sind da hingekommen. Wir haben uns dann gefragt, was passiert, wenn jetzt ein Mensch an deiner Haustür klingelt, hat das Kind dabei und sagt so, ich habe hier euren Sohn und es tut mir leid. Was machst du mit so einem Menschen, der ihn aber vorher hat weggeschleppt? Da habe ich ja, okay Gott, auch du hast deinen Sohn gelassen, damit ich eine Freiheit habe, damit ich in Vergebung leben kann und frei sein darf. Ich möchte so jemandem mit Liebe begegnen. Ich möchte Vergebung aussprechen. Und das war ein Prozess, in dem wir drin standen, wo wir unter Tränen gebetet haben und uns es auch nicht leicht gemacht haben, weil du musst dich immer wieder hinterfragen. Es kommen immer wieder Punkte, wo es heißt, er würde es wieder machen, dieser Täter. Was mache ich damit? Wenn du hörst, wenn der frei wäre, wird er wieder sowas machen. Dann bin ich dann immer noch bereit, so jemandem zu vergeben, wo ich weiß, wie schlimm er ist. Und das dann aufrechtzuhalten und sich bewusst zu machen, dass Gott, auch wenn du das Vaterunser liest, danach kommt, ist, wenn wir nicht vergebungsbereit sind, dann ist Gott es uns gegenüber auch nicht. Wo ich dann denke, das möchte ich nicht. Ich möchte in dieser Vergebung leben, auch weiterhin, und möchte einmal Gott begegnen können. Und das war ein Grund für mich, anzufangen, für einen Täter zu beten, den ich gar nicht kannte. Oder auch Täter, wenn es mehrere gewesen wären. Und habe mir gewünscht, dass vielleicht auch Mirko, der bei den Pfadfindern und im Kindergottesdienst mit aktiv war, dass er das, was er da gelernt hat, vielleicht dem Täter alles vor die Nase schmeißt. Weil er war so ein Typ, der da offen unterwegs war. Da habe ich gedacht, boah, wenn der da jetzt so ein kleiner Missionar, sag ich mal, ist und dann das weitergibt, wer weiß, was das in dem Herzen von diesem Menschen dann machen würde. Und so haben wir da halt auch für den Täter gebetet, ihn mit ins Gebet genommen, gesegnet, die Familie gesegnet. Das machen wir heute noch, dass wir für ihn beten, dass er ja eine Begegnung mit Gott bekommt, auch da im Gefängnis, dass er sich reflektiert, weil wir wissen, wohin mit unserer Last, aber das wusste und weiß er vielleicht bis heute noch nicht. Und in Galater 5, Vers 14 heißt es, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Da habe ich gedacht, wow, für den Feind zu beten, geht ja noch. Aber meinen Mitmenschen jetzt so zu lieben wie mich selbst, da muss ich mich selber ja erstmal lieben. Und wenn ich dann so ich habe früher mit meinen Freundinnen, dann hieß es immer, oh, hier ist ein Pickel, da ist was. Oder ich bin zu dick, ich mag mich so nicht, wie ich bin, könnte ein bisschen schlanker sein. Das sind ja schon so Sachen, wo wir unzufrieden mit uns sind. Und jetzt sagt Gott uns hier, lieb deinen Menschen wie dich selbst. Wie geht das, wenn ich schon mit mir selber im Nicht-Frieden bin? Und da habe ich gedacht, boah, da muss ich hinkommen, mich so anzunehmen, wie ich bin. Ich mache bei uns auch so die Moderation in der Gemeinde, dann habe ich mal einen riesen Spiegel mitgebracht. Aber die Leute wussten nicht, dass es ein Spiegel ist. Ich habe das als Bild verkauft. Ich habe hier ein Porträt mitgebracht. Und dann habe ich drei Leute nach vorne gebeten und gesagt, so, schau dir mal mein Bild an, was ich heute mitgebracht habe. Und dann haben sie das Bild angeschaut und der eine sagt, boah, voll cool, finde ich Hammer, ist wieder gegangen. Der Nächste kam oder die Nächste kam und sagt so, ach du Schreck, nee, geht gar nicht, ist wieder gegangen. Dann kam wieder jemand und sagt so, naja, ich sag wenigstens ehrlich, und sind gegangen. Es waren so viele so neugierig, was das für ein Bild ist. Und dann habe ich gesagt, ja, habe nachher das Bild umgedreht und habe gesagt, schaut mal, das ist mein Bild. Und magst du dich so sehen? Findest du das Bild gut, was du da siehst? Und so unterschiedlich kann das sein. Ich sehe ganz viele Jugendliche hier. Gerade in der Zeit, da denkt man sich, ey, nee, geht gar nicht. Die Stimme verändert sich und alles Mögliche geht krumm. Aber dann dahin zu kommen und zu sagen, ey, Gott hat mich lieb, so wie ich bin. Das ist egal, wie ich jetzt gerade aussehe. Der hat mich so gemacht und der hat mich so gern. Total wichtiger Punkt, um dann auch weiterzukommen und zu sagen, ja, ich mag auch meinen Nächsten. Der ist super, so wie er ist. Auch wenn er vielleicht ein bisschen kräftiger ist. Mirko, der hat sich irgendwann, ich bin auch nicht von schlanker Natur, aber das war ich noch nie. Und Mirko hat dann irgendwann neben mir gesessen und dann gesagt, Mama, ich weiß nicht, ob da irgendwie Topmodel oder so lief und die ganzen schlanken Leutchen, dann sitzt der und sagt so, Mama, ist doch alles doof da, ne? Ich mag's ein bisschen kuscheliger, du bist so kuschelig. Und das, wenn du das als Mutter mitkriegst, wo du dann manchmal denkst, oh, ein bisschen schlanker könnte schon sein, dann denkst du dir, ja, das tat gut, das war Öl, ne? Und von daher, da habe ich gedacht, guck mal, der sieht dich da ganz anders. Der hat ein ganz anderes Bild von dir als du selber gerade. Und da hinzukommen und zu sagen, ey, ich weiß, irgendein Pastor hat mal gesagt, warst du schon mal im Wald? So die Ranger unter euch. Ihr seid alle mal im Wald gewesen. Ist jeder Baum gleich? Nee, die schütteln den Kopf. Es ist kein Baum dem anderen gleich. Und wir sind als Ranger jetzt letztens auch unterwegs gewesen. Und das war so interessant, sind zwei unterschiedliche Bäume gewesen, die aber ihre Äste so ineinander verwurzelt hatten. Und dann standen unsere Pfadfinder davor, die waren im Alter von 6 und der Älteste 11. Und dann sagten die, boah, guck mal, wie ein Ehepaar. Und dann haben wir gesagt, ja, du kannst total unterschiedlich sein, aber dich trotzdem im Arm haben. Und das kann ein dünner Baum sein, das kann ein dicker Baum sein, das ist egal. Aber die werden alle gebraucht. Und da wirklich dann hinzukommen und zu sagen, ja Gott, du magst mich so, wie ich bin, da geht's dir gleich ganz anders. Du gehst ganz anders in den Alltag. Du brauchst nicht Trübsal blasen, weil du Frust hast, weil schon wieder ein Kilo drauf ist, sondern nimm's einfach so an und sag, das bin ich. Und dann habe ich mir aufgeschrieben, wer vergibt, heilt sich selbst. Es macht sich Freude breit. Und das ist wirklich so. Wenn du Schritte der Vergebung wagst, dann passiert was mit dir. Dann fängt plötzlich etwas an, in deinem Herzen zu arbeiten. Und das zum Positiven. Das hört sich immer einfach an, ne? Aber es steckt auch da immer wieder ein Prozess oder ein erster Schritt. Ich muss ja erstmal einen Schritt machen. Und für mich war dann immer so eine Sache, ich war immer schon so ein bisschen vorlaut und mit allem schnell dabei. Und irgendwie habe ich dann auch immer ganz schnell einen auf den Deckel gekriegt. Oder meine Eltern haben mich dann, weil ich halt immer irgendwie was mal falsch gemacht habe, dann hieß es, ey, nee, jetzt reicht's, ab in dein Zimmer. Boah, und das war für mich immer eine Qual, wenn ich dann, meistens war das vorm Essen, durfte ich in mein Zimmer gehen. Und dann hieß es so, jetzt denkst du über das nach, was du getan hast. Und wenn du meinst, dass du da wieder klar drüber bist, dann kommst du dich entschuldigen. Boah. Und viele wissen das bestimmt genauso gut. Ich habe in meinem Zimmer gesessen und habe gedacht, nee, ich komme hier nicht raus. Die haben kein Recht. Das ist mein Recht. Ich war im Recht. Und die haben doch gar keine Ahnung. Ich will hier nicht raus. Und irgendwann hast du einen gehört, wie das Geschirr klinkelt und so und denkst, oh, der Hunger ist doch groß. Und naja, so Unrecht haben Mama und Papa nicht. Und dann bist du so ganz vorsichtig aus der Tür raus. Dann bin ich schweren Herzens hingegangen und habe gesagt, okay, Mama, Papa, es tut mir leid. Ich habe da doch ein bisschen über die Stränge geschlagen. Aber ich glaube heute, wenn ich diese Schritte als Kind nicht schon gelernt hätte, wird es mir heute schwerer fallen, auf den anderen zuzugehen und Vergebung auszusprechen oder das Gespräch zu suchen, auch mit meinem Partner und zu sagen, hör mal, wo ist da der Punkt, ne? Warum hast du nicht nach Mirko geguckt oder nichts gesagt oder so? Dann wäre ich schneller, glaube ich, bei Vorwürfen, als das zu reflektieren und zu sagen, nein, komm, lass uns da gegenseitig entschuldigen, wenn was falsch ist. Und auch die Kinder dahin sensibel zu machen, auch das. Ich habe es dann ähnlich gehalten, wenn die was verbockt haben und Mirko musste ganz oft auf sein Zimmer. Der war so ein Gerechtigkeitsfreak und aber auch jemand, der dich selber richtig gut herausfordern konnte. Und das war oft nicht leicht, weil er halt so einen Charme hatte. Den konntest du angucken und am liebsten hätte ich mich umgedreht und schlapp gelacht. Aber du musst ja als Eltern auch Autorität beweisen und sagen, ich bin hier der Chef. Und ja, dann reißt man sich zusammen und wenn du dann 4 Kinder hast, ist ja nicht nur der eine, der da vor dir steht, sondern du hast die anderen auch noch irgendwo wuseln. So. Und dann wirklich zu sagen, hey Leute, jetzt ist Schluss und wenn ihr nicht mit der Sprache rausrückt, dann leiden alle. Das war bei uns immer so, wenn die nicht klar gesagt haben, an wen es liegt, dann durften die alle sich was darüber, ne, Gedanken machen. Und ja, das gehört zum Leben dazu, aber es sind auch Schritte, die dir in deinem Leben irgendwann hilfreich sind. Ich habe mich in einem Vortrag dann bei meinen Eltern, dann saßen sie dabei, so als auch Gebetsunterstützung. Da habe ich mich bedankt bei denen, weil mir das so bewusst wurde, was für einen wichtigen Part die in meinem Leben hatten. Und da, denke ich, haben wir alle irgendwo schon was erlebt, wo wir sagen können, ja, das habe ich in dem Moment vielleicht als total doof empfunden, aber irgendwie hat mir das doch in meinem Leben geholfen. Und ich bin heute total dankbar darüber, dass es so gewesen ist und dass ich das erleben durfte. Und Psalm 94, Vers 19, da heißt es, wenn mir das Herz von 1000 Sorgen schwer war, hast du mich getröstet und wieder froh gemacht. Und das finde ich total tröstend und auferbauend. Und so ist es auch bei uns. Wir haben eine Last bekommen, voll die Sorge, wo ist mein Kind, wie geht's meinem Kind, aber ich bin getröstet worden und dieser Trost, der kam nicht nur von Gott, sondern auch von Menschen, die es aufs Herz gelegt bekommen haben, uns ein tröstendes Wort mitzuteilen. Oder wie diese Botschaften von den Herzen, manch einer hat was anderes, wo er drauf abfährt. Das kann Blumen sein, die der Mann dir mitbringt oder eine Freundin, die plötzlich mit einem Blümchen vor der Tür steht, sagt, komm, lass einen Kaffee zusammen trinken. Das kann dir total viel bringen. Oder mal ein Bummel, wo du sagst, ich muss mal raus. Da gibt es ganz viele Sachen, wo wir wirklich Trost bekommen und dann wieder ein fröhliches Herz haben. Und Römer 15, Vers 13 heißt es, ich bitte Gott, der uns Hoffnung gibt, dass er euch durch euren Glauben mit Freude und Frieden erfüllt und dass eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Und das ist wirklich so ein Wunsch heute von mir auch für euch alle hier, dass auch ihr das erleben könnt, diese Hoffnung, und dass ihr durch den Glauben wieder hinkommt zu Freude und Frieden. Und ich kann sagen, wenn ich dieses Wort Frieden, es gibt ja auch dieses Lied, wenn Friede mit Gott deine Seele, oh, das geht mir auch immer so ran. Das war das Lieblingslied meiner Oma. Und dann bist du immer daran erinnert, die lebt jetzt auch nicht mehr. Und dann kommt bei Friede noch dazu, ich habe den Namen Mirko damals ausgesucht, oder wir, das war Kind Nummer 3. Und wenn du dann dich schon schwer tust mit Namen, also uns fiel es zumindest schwer, weil immer Namen, die Reinhard dann vorgeschlagen hatte, das waren irgendwelche Klassenkameraden von mir, die immer mal was von mir wollten. Da habe ich gesagt, ey, wenn ich jetzt demnächst wir wohnen auch auf dem Dorf, das sind nicht mehr als 15.000 Einwohner, ich bin dort groß geworden, zur Schule gegangen, ich sage, ey, wenn ich dem dann begegne und sage, das ist der Alexander und so und so und so, die bilden sich nachher noch was drauf ein. Ich sage, ne. Also war es schon mal nicht so leicht, Namen zu finden. Und dann hatten wir die erst, und bei Mirko habe ich dann gesessen, und zu dem Zeitpunkt kam dieser Komiker Mirko Nonchef, für viele vielleicht noch ein Begriff, im Fernsehen, und ich habe den total gern gemocht, die Witze so, die er brachte, und dann so trocken, und dann habe ich da gesessen und habe zu Rainer gesagt, hör mal Mirko, wie findest du das denn? Könnten wir, wenn es ein Mädchen wird, eine Mirka rausmachen? Kann man hinten das, ne, einfach ändern? Da waren wir immer sehr praktisch veranlagt. Aus Alex wäre eine Alexandra geworden und Julian, Julian. Da habe ich gesagt, so, dann sind wir auf der sicheren Seite, und wie findest du das? Und sagt er, ja, geht. Aber wir haben nie hinterfragt, was der Name bedeutet. Und dann habe ich, als der Mirko dann nicht mehr da war, da habe ich mich hingesetzt und habe dann gegoogelt und geguckt, was heißt Mirko eigentlich? Wüsste das hier jemand? Das heißt Friede und Ruhm. Und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, ich sage, Papa, ist das nicht der Hammer? Den Frieden, den wünsche ich mir. Und den Ruhm, der daraus resultiert, was jetzt gerade passiert, den wünsche ich mir, dass der zu Gott geht. Dass das zu Gottes Ehre in den Himmel aufsteigt. Das, was an Dank und sonst was kommt, das wünschen wir uns, dass das zu Gottes Ehre aufsteigt. Und den Frieden wünsche ich mir in meinem Herzen. Und deshalb habe ich jetzt zu Frieden irgendwie einen ganz anderen Zugang, wo ich dann immer wieder an meinen Sohn erinnert bin und denke, wow, habe ich nie drüber nachgedacht. Und da kriegst du so eine Erkenntnis und denkst dir, boah, das gibt mir so viel Trost. Und Hiob 9, Vers 10 heißt es, Gott ist, der Wunder tut, unzählbar viele, so groß, dass wir sie nicht verstehen können. Und das ist einfach so. Das ist auch so eine Sache, wir haben es nicht verstehen können, warum ausgerechnet unser Kind, ey, wir sind als gläubige Christen unterwegs und dann sowas. Das kriegst du dann auch von Menschen zu hören. Ey, ihr seid doch Christen. Warum nimmt Gott euch euer Kind? Und dann soll ich noch an so einen Gott glauben? Nee. Oder wenn sowas wie in Passau passiert, ein Junge wird zusammengeschlagen und dann noch an Gott glauben, geht gar nicht. Warum lässt er das zu? Aber dann zu sehen, das war ja nicht Gott, der das unbedingt gemacht hat, sondern wir sind Menschen. Wir haben jeder einen Verstand bekommen und können selber entscheiden, was mache ich? Dieser Täter hätte auch sagen können, Mirko war abends so um 9:30 unterwegs. War noch Spätsommer, richtig schön draußen, waren viele draußen, es war Dorffest. Und er hätte auch gucken können, ein Kind so allein, vielleicht stressig unterwegs, weil er Druck hat, schnell nach Hause, weiß, ich bin schon spät dran. Er hätte auch sagen können, hey Junge, wo musst du hin? Kann ich dich einen Weg begleiten? Die Geschichte, wir würden heute nicht hier stehen, weil keiner darüber gesprochen hätte. Und das sind so Sachen, da bin ich verantwortlich selber. Was mache ich? Wie gehe ich mit meinem Nächsten um? Hau ich den in der Pause platt oder nicht? Du weißt nie, ist der Schlag jetzt der letzte oder geht es gut? Oder ärgere ich meinen Kollegen oder meinen Mitschüler so dermaßen, dass der in Trauma kriegt, weil er Depressionen bekommt, weil er sich dann nicht mehr zur Schule traut. Immer kriegt er Ärger, immer kriegt er Prügel, er ist der Dumme. Da muss ich mich als Mensch hinterfragen. Und das kann ich nicht in Gottes Schuhe schieben, sondern ich muss hinschauen und gucken, mich reflektieren und mich fragen, möchte ich das gerade? Möchte ich dem anderen Leid zuführen oder nicht? Und so war es auch in unserer Geschichte. Ein Täter hätte ganz anders reagieren können. Und wir sind halt schnell dabei. Ich weiß das als Mutter auch nur zu gut. Wir sind ganz schnell dabei, auszurasten. Und ich habe es mir jetzt schon angewöhnt. Mittlerweile sind unsere Kinder 21, 20 und 16. Da brauche ich es nicht mehr so oft. Aber ich habe es mir angewöhnt, einfach mal ins andere Zimmer zu gehen, runterzufahren, bis 10 zu zählen und dann wieder in den Kriegsfahrt zu ziehen. Aber dann gehst du anders. Dann gehst du anders auf dein Kind zu, weil du hast dich reflektiert, hast womöglich vielleicht noch Gott gebeten, dir Kraft und Weisheit zu schenken, eine Idee zu schenken, wie du jetzt mit der Situation umgehst. Und dann kann das ganz anders ausgehen. Dein Kind kann so perplex sein, dass es plötzlich sagt, wie? Die will jetzt mit mir, sag ich mal, Eis essen gehen. Hast vorher da die Bombe platzen lassen und dann sagst du, ey komm, lass uns ein Eis essen gehen und können wir mal locker erzählen. Der wird denken, jetzt hat die Mama sie nicht mehr alle, weil er anderes gewöhnt ist. Und da hinzukommen und sich selber halt zu fragen, was kann ich verändern, das wünsche ich mir, dass wir, da bin ich auch in der Schule, da schließe ich mich mit ein, weil das hört nicht auf. Und nur weil ich das jetzt erlebt habe und die Erkenntnis habe, dass wir uns auch freuen dürfen im Leid, oder in gewisser Weise Vergebung aussprechen, bin ich ja trotzdem auch in meinem Leben immer wieder im Prozess. Ich verletze andere, da bin ich mir manchmal gar nicht bewusst drüber. Und wenn die dann kommen und sagen, hey Sandra, da hast du mich aber ganz schön hart getroffen. Ja, ich kann sagen, tja, Pech, stehst, musst du drüber stehen. Oder ich kann wirklich sagen, ey, tut mir leid. Und da will ich hinkommen, dass ich sage, ey, tut mir leid, komm, lass uns gemeinsam da weitergehen. Und 2. Korinther 1, Vers 3 und 4, da heißt es, gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater, dessen Güte unerschöpflich ist und der uns nie verzweifeln lässt. Auch wenn ich viel durchstehen muss, gibt er mir immer wieder Mut. Darum kann ich auch anderen Mut machen, die Ähnliches durchstehen müssen. Ich kann sie ermutigen, so wie Gott mich selbst ermutigt hat. Und das ist so ein Spruch, den ich auch ganz dick unterstreiche. Weil ich habe Gott erlebt und deshalb stehe ich heute hier. Und ich denke, es geht ganz vielen heute hier so, ihr habt jeder eine Geschichte. Jeder von euch hat irgendwas in seinem Leben, wo er was berichten kann oder wo er sagen kann, ja, auch ich bin in so einem Loch drin oder ich habe irgendwie Mobbing oder sonst was erlebt und ich möchte anderen dadurch Mut machen. Ich habe mich immer gefragt, warum ich wegen Mirko total oft in der Schule auftreten musste. Die Lehrer haben mich ganz oft hinzitiert, weil er da irgendwie über Tische und Bänke gesprungen ist. Irgendwann hieß es, gebt dem eine Tablette, damit der still wird. Da habe ich gesagt, jetzt reicht's. Mache ich nicht. Ich möchte den gecheckt haben, ob das wirklich der Fall ist. Und da habe ich gedacht, boah, die anderen Kinder sind so easy. Die machen nichts irgendwie. Die haben auch was gemacht, aber es fiel irgendwie nicht so auf. Und es ging alles so locker, kaum ein Ärger. Und dann Mirko. Da habe ich ja, nee. Und jetzt im Nachgang habe ich ganz viele Gespräche mit Eltern führen können, die ähnliche Situationen haben, wo Schule direkt gesagt hat, Pille, gib dem die, dann ist der ruhig. Und die Kinder hatten aber ganz andere Sorgen. Das war auch, dass die Kinder getriezt wurden oder so oder eine ungerechte Behandlung da war. Und das lag nicht daran, dass sie wirklich ein ADS oder so hatten, sondern es lag einfach daran, dass sie sich unwohl gefühlt haben oder ungerecht behandelt. Und da habe ich gedacht, ja, und habe dann mitteilen können, wie ich damit umgegangen bin, wie ich mich gefühlt habe und wusste auf einmal, warum ich das durchlebt habe. Und das war ja nicht direkt ein Mirko ist weg oder so und kann deshalb jetzt was weitergeben, sondern das fing schon in kleineren Sachen an, wo ich gedacht habe, warum? Wozu dient das jetzt? Und auch jetzt mit unserer Geschichte, wir dürfen so vielen Menschen ein Segen sein und Mut machen und das möchte ich einfach weiter. Und das wünsche ich mir, dass da ganz viele auch von euch hinkommen, dass ihr hinschaut, was habe ich erlebt? Wo kann ich vielleicht anderen ein Segen sein? Und ja, das, was ich erlebt habe, ihnen weitergeben, damit sie auch in eine Freude hineinkommen, trotz ihrer Schwierigkeiten. Ich habe jetzt zum Abschluss noch einen Spruch, da steht, der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen ist ein Lächeln. Und ich denke, ein Lächeln fällt nicht schwer. Ich wünsche mir für eine Person heute Morgen ganz besonders, die hat hier vorne gestanden, dass sie auch in ein Lächeln kommt. Wenn du ja Jesus erlebt hast, dass du hier vorne am Klavier, hat sie gesessen, dass sie lernt, ja, das, was du erlebt hast oder was du noch erlebst, dass du das ausdrückst, das macht ein ganz anderes Miteinander. Du holst die Menschen ganz anders ab, kannst sie dann mit begeistern. Und das ist mir auf dem Herzen, dir da Mut zu machen und dir zuzurufen, fang an, dich zu freuen. Du hast ein traumhaftes Lächeln. Es kommt gerade durch. Ich darf sehen. Und das freut mich total. Und das wünsche ich mir, dass du da noch mehr hinkommst. Dass das, was dir ja vielleicht auf dem Schuh drückt, dass das ja rauskommt. Und das wünsche ich mir für viele hier heute Morgen, dass ihr dahin kommt, dem anderen ein Lächeln zu schenken. Und da, wo das schwer fällt, da dürft ihr auch auf uns zukommen. Ihr dürft mit uns reden. Mein Mann ist bereit. Einer von uns wird am Büchertisch sein. Ich bin bereit, dass ihr da einfach euer Herz ausschüttet. Wir können miteinander reden. Wir können mit euch beten. Ich denke, es gibt auch hier in der Gemeinde Menschen, die dazu bereit sind, die das auch erlebt haben, was für einen wunderbaren Gott wir haben. Und da habt einfach Mut. Ich bin kein Überflieger. Ich kenne das. Ich bin oft auch auf Tagungen oder so gewesen und habe gedacht, wow, die Frau Hammer, wie die das so rüberbringt und was die so macht. Du hast einen gewissen Respekt vor so jemandem. Aber wir sind ein Mensch wie du und jeder andere. Wir gehen arbeiten. Wir haben unseren Alltag zu bewältigen. Die Kindersorgen haben wir genauso wie wir waren bei den Botzis, sage ich jetzt mal, weil an der Haustür steht, hallo, willkommen bei den Botzis. Da habe ich gedacht, ey, Moment mal, die hießen doch anders. Aber fand ich toll. Und da zu sehen, ey, wie der Alltag abläuft. Wir haben heute Morgen gemeinsam gefrühstückt. Ich habe mich gefühlt wie zu Hause. Weil die Kinder kommen, guten Morgen, oh nee, noch nicht wach. Oder du musst sie noch triezen. Bei uns erscheinen die Kinder manchmal morgens gar nicht mehr, weil die dann arbeiten gehen sonntags. Und ja, Reinhard und ich, oder ich manchmal ganz alleine bin mit unserem Pflegesohn, weil Reinhard dann auch schon arbeiten ist. Und da habe ich gedacht, ja, aber das ist Alltag und das kenne ich genauso gut. Da kann ich mich genauso freuen. Oder Samuel hat gestern dann nach den Pfadfindern direkt den Rasen gemäht und es kam wieder Leben. Dann wurde sich entschuldigt, ey, gleich kommt da Leben in die Hütte und entschuldigt, aber es wird laut. Da habe ich gedacht, ey, das ist mein Zuhause. Da ist es laut, da kommt Leben rein und ich fühle mich eher verloren, wenn das nicht so ist. Mir fällt das echt schwer, jetzt wo die allmählich alle Flügge werden, kein Action mehr zu Hause zu haben, weil ich war das gewohnt. Immer hier organisieren, da organisieren, wen muss ich noch abholen, wo muss ich noch hin? Ja, aber das gehört einfach dazu. Und da dann zu leben, hinzugucken, wo kann ich da ja irgendwo ein Blümchen aufblühen lassen, ein Lächeln verschenken. Mir fällt das vielleicht leichter, weil ist vielleicht auch eine Gabe, die Gott mir geschenkt hat, da wirklich positiv zu sehen und positiv zu denken. Mein Sohn hat mich dafür mal echt beschimpft. Der hat dann, als das mit Mirko war, hat er mir was erzählt aus der Schule und das war für ihn total ätzend und schwer. Und ich habe nicht gesagt, boah, das ist ja voll bescheuert, sondern ich habe gesagt, ey, aber wenn das jetzt so läuft, ich sage, das ist doch positiv, dann guck mal, dann ist das da anders und du kannst das doch dann da ganz gut so nehmen. Und dann sagt er, ey Mama, nicht schon wieder. Und ich habe gesagt, was will der? Er sagte, immer hast du eine positive Idee, in welche Richtung und wofür das dann gut sein kann. Ja, aber da habe ich Entschuldigung. Aber es fällt mir schwer, da in so einen Frust reinzugehen und da mit dir Trübsal zu blasen, weil sehe ich einfach nicht. Und da dann hinzukommen und einen Weg zu finden, ihn vielleicht doch ein bisschen da in seiner Situation zu stärken und zu trösten und ein bisschen mitzutrauern, das wünsche ich mir, dass man da in einer Offenheit und Ehrlichkeit unterwegs ist. Und ich denke, das ist auch das, was uns ausmacht, weil wir ganz oft, wir sind im Fernsehen gewesen, in Interviews, wo die Menschen gesagt haben, ach, ihr seid ja schon Profis. Wir waren das erste Mal bei Beckmann im Fernsehen zum Interview und wir waren Profis, wo ich gesagt habe, hallo, ich bin hier das erste Mal beim Fernsehen. Ich weiß nicht, was jetzt alles auf mich zukommt. Wo muss ich als nächstes hin? Und die haben gedacht, jo, die machen das. Die sind da schon voll erfahren. Und wisst ihr, was das ist? Ich habe mir nicht vorher ein Konzept erarbeitet und gesagt, ey, das und das sage ich, so und so bin ich. Ich muss unbedingt das und das anziehen, das und das Aussehen haben. Nein, ich bin da hingefahren als Sandra Schlitter und auch als Reinhard Schlitter und habe nur von dem berichtet, was ich auf meinem Herzen hatte und was ich erlebt habe und nichts anderes. Und wenn die gefragt haben, eine Sache, wo ich keine Antwort drauf hatte, dann habe ich gesagt, wisst ihr was? Nächste Frage. Habe ich auch keine Antwort drauf. Und das dann stehen zu lassen und so zu sein, wie man ist, dann bist du Profi. Dann bist du perfekt. Und dann kannst du auch mit ruhigem Gewissen gehen und brauchst dir nicht irgendwie Sorge machen, dass, was denkt der andere jetzt plötzlich? Oder ne, wie stehe ich jetzt auf einmal da? Und da kann Gott dir Kraft zu schenken. Und das wünsche ich mir. Amen.